Ja, ich habe euch eine Predigt mitgebracht mit dem Titel Die mächtigste Tat des mächtigsten Mannes versus, also gegen die mächtigste Tat unseres Gottes. Es ist ja das Ding, Weihnachten ist ja vorbei, oder? Ich weiß nicht, wer hat einen Tannenbaum noch von euch stehen? Könnt ihr mal die Hände hochmachen? Also ich, unserer steht noch. Aber grundsätzlich ist Weihnachten ja schon vorbei und da dachte ich mir, ja, Kanzeltausch, Allianz Gebetswoche, Predigen bei den Baptisten, Hoffnung für die Gemeinde, ja, klar. Ich predige über die Geburtsgeschichte von Jesus aus dem Lukas-Evangelium. Ist doch logisch, oder? Vielleicht denken sich jetzt manche, oh nee, also ich weiß nicht, dieser Text. Es begab sich aber zu der Zeit, als Quirinius Statthalter in Syrien war und sie legten ihn in eine Futterkrippe, Ehre sei Gott in der Höhe und die Hirten lobten Gott. Also es reicht auch mal, ja, das neue Jahr hat angefangen. Ich will jetzt nicht mehr gemütliche Muschi-Bubu-Weihnachtsstimmung, es soll jetzt mal vorwärts gehen. Keine gemütliche Heimlichkeit bitte mehr. Ja, und da will ich sagen, perfekt. Denn lass uns doch mal die Geburtsgeschichte von Jesus im Lukas-Evangelium anschauen. Denn ihr müsst euch ja vorstellen, dieser Text, als der geschrieben wurde im ersten Jahrhundert nach Christus, da gab es ja noch gar keine Weihnachtsstimmung. Da hatte er gar nicht das Ziel und den Zweck, irgendwie eine gemütliche, erzgebirgisch angehauchte Weihnachtsstimmung zu produzieren. Wenn ihr versteht, was ich meine, ja. Und der Text tatsächlich, ja, der hat wirklich einige brisante und spannende Aussagen in sich drin, die gar nicht mal so typisch weihnachtlich sind. Und ich will sagen, der Text hat sogar eine politische Dimension. Und da dachte ich mir, es ist gar nicht so schlecht, sich diesen Text bewusst mal nicht in der Weihnachtszeit anzugucken. Das hilft einem vielleicht ein bisschen mehr, sich auch darauf einzulassen. Vielleicht auch mal neue Dinge über diesen Text zu erfahren, die man vielleicht noch nicht gekannt hat. Die einem an Weihnachten vielleicht nicht so gefallen, weil da will man, ja, das Baby in der kleinen Krippe und so. Aber heute, zu Beginn des neuen Jahres, oder ja, ist ja schon ein paar Tage alt, will ich euch gerne da mal mit reinnehmen, in diesen Text mal ein bisschen aus einer anderen Perspektive den anzuschauen. Und es wird dabei ein bisschen nerdig, ein bisschen speziell. Ihr müsst wissen, ich habe auch eine Liebe für Theologie, habe hier auch in Chemnitz am Martin-Burze-Seminar theologische Ausbildung gemacht und so. Das heißt, es wird an manchen Stellen ein bisschen vielleicht nicht so typisch, wie man es von der Predigt kennt, aber ich mute euch das mal zu, wenn es euch nicht gefällt. Ich komme nicht mehr so schnell wieder. Genau. Ja, also wir schauen mal den Text an, holen ein bisschen aus, wird aber alles Sinn machen, es dauert vielleicht ein bisschen, bis ihr das merkt. Und dann schauen wir mal, wo da vielleicht Hoffnung für uns drin steckt. Also die Geburtsgeschichte von Jesus schauen wir uns an. Ich habe ja vorhin schon erzählt, beim Stadtlicht hatten wir schon viele Geburten und da kenne ich natürlich auch viele persönlich und da bin ich dann oft in dem Genuss, dass man so einen kleinen WhatsApp-Text geschickt bekommt, wenn das Baby dann da ist, ja. So einen kleinen modernen Geburtstext, so eine kleine moderne Geburtsgeschichte. Meistens schreibt der Papa, da steht dann sowas wie, gestern Nacht am 7.11. um 3.07 Uhr kam unsere süße kleine Tochter Frauke zur Welt. Freudentränen, Smiley, 53 Zentimeter, 3774 Gramm, diese ganzen Angaben immer, ne? So, Hildegard hat alles gegeben, wir sind überglücklich und Gott dankbar, Mutter und Kind sind wohlauf. So, und dann kommt das erste Bild, ja, von dem Kind. Das ist so ein moderner Geburtstext, ja, eine moderne Geburtsgeschichte. Frage ich euch mal, welche Information darf in so einem Text auf keinen Fall fehlen? Was denkt ihr? Okay, okay, ja, gut, was noch? Größe und Gewicht. Größe und Gewicht, ja. Richtig, richtig. Ich finde, bitte? Der Name, ganz, ich finde, der Name ist eigentlich das Wichtigste, weil da ergibt sich dann auch zum Beispiel Geschlecht meistens. Aber ich finde so, naja, wenn man so denkt, ah, er hat nicht geschrieben, Mutter und Kind sind wohl auf, traue ich mich schon mal nachzufragen, ob es der Mutter gut geht. Ich weiß noch nicht richtig, vielleicht gab es irgendwelche Komplikationen oder so. Alles wichtig, aber genau, ich würde sagen, der Name ist das Allerwichtigste. Ich glaube, wenn der Name nicht kommt, dann fühlt man sich ein bisschen verarscht, oder? Also mein Onkel hat es ja geschafft, 6 Wochen zu brauchen, bis er seiner Tochter einen Namen geben konnte. Das darf man, das war auch die Grenze. Nach 6 Wochen muss man dann einen Namen gegeben haben. Genau, also Geburtstexte sind was Schönes und der Name muss dabei eine Rolle spielen. Und jetzt ist es ja so, in der Bibel spielen Geburtsgeschichten auch eine ganz wichtige Rolle. Geburtsgeschichten vor allem besonderer Menschen, besonderer Männer meistens, die irgendwas bewirkt haben, die Gott geschickt hat, um Menschen zu helfen. In diesen Geburtsgeschichten, die wir in der Bibel kennen, geht es oft wundersam zu. Und der Name wird immer genannt und hat auch eine wichtige Bedeutung. Ja, Mose zum Beispiel in der Tora, er wird wundersam vom Tod gerettet, damit er das Volk Israel aus der Sklaverei führen kann. Und ja, die Tochter des Pharao nannte ihn dann Mose aus dem Wasser. Simson im Buch der Richter, ja, er wird einer Frau geschenkt, die kann eigentlich gar keine Kinder kriegen, auch wieder wundersam, um sein Volk Israel zu helfen vor den Feinden Israels. Und dann gebar sie den Sohn und sie nannte ihn Simson, kleine Sonne oder Diener Gottes. Samuel wird auch von der ebenfalls unfruchtbaren Hannah geboren und Gott schenkt Hannah diesen Sohn, damit er das Volk leiten kann, und sie nannte ihn Samuel, Gott hat gehört. Und auch im Lukas-Evangelium, wo ja unser Geburtstext, den wir uns dann anschauen werden, drinne steht, gibt es auch zwei Geburtsgeschichten. Die erste Geburtsgeschichte von Johannes dem Täufer, ja, auch wieder eine unfruchtbare Frau, kriegt doch einen Sohn, damit er das Volk auf den Christus hinweisen kann, damit das Volk umdenkt und umkehrt zu Gott. Ja, und er wird Johannes genannt, Gott ist gnädig. Und wir sehen, diese Geburtsgeschichten kündigen immer was ganz Wichtiges an, ein neues Eingreifen Gottes, wo irgendwas Cooles passiert, wo Gott Menschen hilft. Und der Name wird in so einer Geburtsgeschichte immer genannt. Ja, und gleich nach der Geburtsgeschichte von Johannes dem Täufer im Lukas-Evangelium kommt dann die Geburtsgeschichte von Jesus. Jesus, der für uns ja eine ganz zentrale Bedeutung hat. Und ich lese euch jetzt mal diese Geburtsgeschichte vor im Lukas-Evangelium, so wie wir sie sicherlich schon oft gehört haben, vielleicht auch letztes Jahr an Weihnachten. Und ihr achtet mal genau darauf, es ist eure Aufgabe, was fehlt denn in dieser Geburtsgeschichte? Was fehlt denn hier? Hat vielleicht was mit dem zu tun, was ich gerade gesagt habe. Genau. Also wir lesen mal, und dieses Grüne hier, was wir da sehen, Überschrift, die Geburt Jesu, das ist so, wie die Bibeln die Überschriften einteilen. Genau. Es geschah aber in den Tagen, dass eine Verordnung vom Kaiser Augustus ausging, den ganzen Erdkreis in Steuerlisten einzuschreiben. Diese Einschreibung geschah als erste, als Quirinius Statthalter von Syrien war. Und alle gingen hin, um sich in Steuerlisten einschreiben zu lassen, ein jeder in seine Vaterstadt. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa, in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war, um sich einschreiben zu lassen mit Maria, seiner Verlobten, die schwanger war. Und es geschah, als sie dort waren, wurden ihre Tage erfüllt, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Raum für sie war. Und es waren Hirten in derselben Gegend, die auf freiem Feld blieben und des Nachts Wache hielten über ihre Herde. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, der Herr, in Davids Stadt. Und dies sei euch das Zeichen: Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel eine Menge der himmlischen Herrscharen, die Gott lobten und sprachen: Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf Erden unter den Menschen des Wohlgefallens. Und es geschah, als die Engel, Und es geschah, als die Engel von ihnen hinweg in den Himmel auffuhren, dass die Hirten zueinander sagten: Lasst uns doch hingehen nach Bethlehem und diese Sache sehen, die geschehen ist und die der Herr uns kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden Maria und Josef und das Kind in der Krippe liegend. Als sie es aber gesehen hatten, machten sie das Wort bekannt, das über dieses Kind zu ihnen geredet worden war. Und alle, die es hörten, wunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen, und die Hirten kehrten zurück. Sie priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie es ihnen gesagt worden war. Ende der Geburtsgeschichte. Danach, in der Bibelübersetzung, die ich jetzt mal hier genommen habe, geht es dann mit einer neuen Überschrift los: Jesu Beschneidung und Darstellung im Tempel. Ja, was hat gefehlt? Der Name hat gefehlt. Das ist ja ein Skandal. Was ist denn das? Eine Geburtsgeschichte ohne Name. Wie heißt denn jetzt das Kind? Ja. Und das ist die Frage. Ja, genau, das ist irgendwie seltsam. Der Name des Kindes fehlt. Der Name des Retters, der Name des Herrn, der Name des Christus. Ja, wie heißt er denn jetzt? Das ist ja irgendwie so eine Geburtsgeschichte ohne Name. Das ist wie vielleicht warmes Erdbeereis oder so. Ja, da fehlt irgendwas, das ist doch falsch. Jetzt frage ich mich, woran könnte das liegen, dass der Name hier fehlt, in diesem Text. Und dazu kurz eine Bemerkung. Es ist ja so, dass die Evangelien oder generell die Evangelien im Neuen Testament, auch das Lukas-Evangelium, immer in so bestimmten Textabschnitten aufgebaut sind. Die nennt man Perikopen. Ja. Und zum Beispiel die Geburtsgeschichte von Jesus ist auch so ein Text. Ja. Man hat ja, als dann Jesus auferstanden war und in den Himmel aufgefahren war, dann hat man sich das erstmal so erzählt, die Geschichten von Jesus. Das wurde dann später auch verschriftlicht und so. Und da gab es dann schon so Geschichten, die hatten dann so einen fertigen Anfang und Schluss, und dann hat man die einfach zusammengebastelt so ein bisschen und noch Augenzeugen und alles Mögliche, und dann hatte man dann ein Evangelium. Ja? Und das Ding ist aber, dass viele Bibelübersetzungen dann so ein bisschen auch selbstständig festlegen, ja, wann fängt denn so eine Geschichte an und wann hört die denn auf? Ja? Die setzten diese Überschriften ein, diese Überschriften, die ich hier grün mit eingebaut habe, die ja gar nicht eigentlich zum Bibeltext zugehören. Ja, zum Beispiel Lutherbibel, Hoffnung für alle, oder Neues Leben Bibel, die nehmen sich das da raus, diese Überschriften reinzusetzen, um eben auch zu zeigen, wann fängt so eine Perikope an und wann hört sie auf. Und darin liegt aber genau das Problem. Ich zeige euch mal hier ein paar Bibelübersetzungen im Vergleich. Ja, ich habe euch mal hier mal 6 Stück hingegeben. Und ihr seht immer der Vers 21. Fällt euch auf, was in dem drinne steht, in dem Vers 21. Da steht der Name drin, ja. Und aber fast alle Bibelübersetzungen nehmen diesen Vers, wo der Name von Jesus endlich genannt wird, in die nächste Perikope schon mit rein, in den nächsten Textabschnitt, weswegen irgendwie die Geburtsgeschichte unvollständig ist, wenn ihr seht. Ja? Da ist irgendwie ein Fehler, hat sich eingeschlichen in den meisten Bibelausgaben, hat halt auch Tradition, irgendwie ist ja auch irgendwie ein cooles Ende. Ne? Die Hirten feiern so, loben, ja geil und schön, das ist doch ein wunderschönes Ende. Nee, von der Logik des Textes damals her muss der Name kommen. Und deswegen muss der Vers 21 auch dazugehören. Ja, es ist also wichtig, den Vers 21 dazuzunehmen. Also das falsche Ende ist Vers 20, und die Hirten kehrten zurück, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hätten und es ihnen gesagt worden war. Das richtige Ende ist Vers 21. Und als 8 Tage vollendet waren, dass man ihn beschneiden sollte, da wurde sein Name Jesus genannt, der von dem Engel genannt worden war, ehe er am Mutterleib empfangen wurde. Und erst danach geht es um das, was im Tempel passiert ist. Das wollte ich euch einfach sagen. Das war's. Nee, Quatsch. Natürlich nicht. Das hat ja natürlich einen Grund. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ja, Thaddäus, vielen Dank. Jetzt wissen wir, dass der Vers 21 auch dazugehört. Da ist halt Jesus, muss halt mit dabei sein in der Geschichte. Ja, schön. Dankeschön für diese Information. Gut, jetzt ist natürlich die Frage, warum erzähle ich euch das und warum ist das wichtig? Folgendes. Jetzt ist es ja so, dass diese Texte, die damals geschrieben wurden von Verfassern und von, ja, wie sie sich eben ergeben haben, dass da die Struktur eines Textes auch ein wichtiger Teil einer Botschaft war. Ja, also wie so ein Text aufgebaut ist und solche Geschichten, da gibt es den Theologen Rudolf Pesch, der hat ein spannendes Buch geschrieben, das Weihnachtsevangelium. Da hat er genau diesen Text erforscht. Also ist ein wissenschaftlicher Theologe, der einfach so ganz nerdig da rangeht und sich so anschaut, wie ist so ein Text aufgebaut, guckt da ganz viel auch in der Umgebungswelt, was gibt es da so für Quellen noch und solche Geschichten. Also sehr spannend, interessant, wie er sozusagen diesen Text untersucht. Und dieser Rudolf Pesch, der leider schon gestorben ist 2011, der hat die Struktur, wie gesagt, untersucht. Ja, das erkläre ich vielleicht kurz noch so ein bisschen. Wir kennen das vielleicht so ein bisschen, Strukturen von irgendwelchen Werken zum Beispiel. Wir kennen vielleicht Einleitung, Hauptteil, Schluss bei einem Aufsatz oder sowas. Oder in einem Drama, zum Beispiel Romeo und Julia oder Nathan der Weise, da kennen wir das vielleicht, da gibt es so eine Exposition, wo sich alles so ein bisschen ergibt und dann eine steigende Handlung, irgendwie kommt es zu einem Konflikt und dann gibt es einen Höhepunkt, dann löst sich das Ganze wieder, fallende Handlung, und dann gibt es am Ende noch die Katastrophe irgendwie. Also das ist so eine Struktur, ja. Und unsere Geburtsgeschichte, um die es heute geht, die hat auch so eine ähnliche Struktur. Das Problem ist aber, man kann diese Struktur nur erkennen, wenn man weiß, dass am Ende der Geschichte der Name Jesus vorkommt. Nur wenn der Vers 21 zu der Geschichte dazu anerkannt wird, kann man die Struktur für sich begreifen. Der Anfang dieser Geschichte ist entscheidend, das Ende und das, was in der Mitte ist. Dort befindet sich der Höhepunkt. Das klingt vielleicht jetzt kompliziert, ist aber gar nicht so schwer. Nochmal ganz, ganz ruhig, ja? Also, wir wissen jetzt, die Geburtsgeschichte hört mit dem Namen Jesus auf, und dann erst kann uns auffallen, ach, die fängt ja mit einem Namen an. Wisst ihr vielleicht, welcher Name am Anfang der Geburtsgeschichte steht? Kaiser Augustus. Richtig, jetzt kann uns das erstmal auffallen. Ah, am Ende steht Jesus, am Anfang steht Augustus. Interessant, oder? Und ich brauche mal zwei Leute, die mir kurz zur Hand gehen. Vielleicht die hier das mal kurz halten, dieses Papier. Das wäre cool, wenn mal zwei nach vorne kommen würden. Da können die das mal einfach festhalten. Ja, einmal hier an der Ecke, einmal hier. Ein bisschen vielleicht unten noch runterziehen. Danke. Also, das ist sozusagen der Text. Ja, wir haben den ersten Textbaustein. Man muss sagen, also diese Geschichte insgesamt hat 27 Textbausteine. Das ist, kann man so vereinfacht sagen, jeder Baustein ist ein Satz. Heißt nicht, jeder Vers ist ein... Vielen Dank. Super, Spontanität, super. Also jeder Baustein ist ein Satz, kann man so grob sagen, nicht jeder Baustein ist ein Vers. Ja? Die Verse sind ja auch erst im 16. Jahrhundert oder so dazugekommen in der Bibel. Das heißt, im ersten Textbaustein haben wir Augustus stehen, im letzten Textbaustein haben wir Jesus stehen. Ja? Und wir merken irgendwie, die begegnen sich in diesem Text. Augustus kommt als erstes, Jesus als letztes und zufälligerweise genau der 14. Textbaustein, ja? Genau die Mitte von 27 Textbausteinen, ist der Vers 11. Ja? Der Vers 11, den lese ich kurz vor. Dort steht, denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, der Herr, in Davids Stadt. Das ist der Höhepunkt der Geschichte. Und in diesem Höhepunkt der Geschichte begegnen sich irgendwie Kaiser Augustus und Jesus. Wir können mal einen großen Applaus geben für die Flipchart-Halter. Vielen Dank, ihr könnt es einfach wieder hinlegen, genau. Super. Ist ja auch ganz interessant, wer sich ein bisschen mit jüdischer Zahlensymbolik auskennt, der weiß auch, dass die Zahl 14 eine ganz interessante Referenz an König David ist und seine Dynastie. Aber genug. So, also, wir wissen jetzt, das ist so die Struktur des Textes. In der Mitte steht der Vers, denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus der Herr, in Davids Stadt. Augustus, der Kaiser des Römischen Reiches, der das Römische Reich in Steuerlisten eintragen ließ, und Jesus, der Messias, der mit der Königsfamilie David in Verbindung steht. Die begegnen sich in diesem Text. Die Frage ist, was haben diese beiden Pole, Augustus und Jesus, mit der Mitte zu tun? Schauen wir uns doch dazu mal Augustus etwas an. Augustus, geboren 63 vor Christus als Gaius Octavius, er kam aus hohem Hause. Gaius Julius Caesar, den wir aus Asterix kennen, war sein Großonkel. Er prägte ihn sehr. Die Zeit der Römischen Republik war durch Bürgerkriege geprägt. Rom war ein Chaoshaufen. Und dann wurde Gaius Octavius, also Augustus, der erste Kaiser des Römischen Reiches. Er wandelte die Republik in eine Monarchie, in das sogenannte Prinzipat. Der war ein richtig krasser Politiker von Format. Der hat echt viel Gutes bewirkt für das Römische Reich, hat viele, viele kluge wirtschaftlich-politische Entscheidungen getroffen, die dem Römischen Reich sehr gut getan haben. Er hat dem Römischen Reich Frieden gebracht. Nach einem 100 Jahre langen Bürgerkrieg, den hat er beendet. Er hat die Grenzen stabilisiert, Wohlstand gesichert. Er hat die Ehepflicht eingeführt, um Sittenverfall zu begegnen. Er war ein hochbegabter Politiker, der mit allen Mitteln der Macht dafür gesorgt hat, dass das Imperium Romanum wieder blühen kann. Und daher verlieh der Senat ihm auch den Titel Augustus, das bedeutet Verehrenswürdiger. Er wurde auch zum Pontifex Maximus, zum obersten Priester der heidnischen Staatsreligion, erhoben. Und weil er den Friede und den Wohlstand gebracht hat, nannte man ihn auch Salvator auf Lateinisch, auf Griechisch Soter, auf Deutsch Retter. Ja, vielleicht was mit dem Mittelpunktvers zu tun. Ja. Und weil er ein Herrscher war, der in den Augen der Römer auch von den Göttern geschickt war und von den Göttern gesegnet war, nannte man ihn Dominus, Imperator auf Lateinisch, ja, oder Kyrios im Griechischen oder zu Deutsch Herr. Ja, ein Titel, den auch viele spätere Kaiser dann bekamen. Man hat auch die Geburt von Augustus im Lichte eines besonderen Kometens, eines besonderen Sternes gedeutet. Das erinnert uns vielleicht an die Geburtsgeschichte von Matthäus, wo ein Stern eine Rolle spielt, als Jesus geboren wurde. Dieser Kaiser Augustus, der war damals der Heilsbringer schlechthin. Von ihm hat man Rettung erhofft. Er war der Herr und er war der Retter damals in der römischen Welt. Nicht lange nach dem Tod von Augustus wurde er auch als der Sohn des Gottes Apollo verehrt. Ja, und man hat sich dann Geburtslegenden über Augustus erzählt. Dieser Augustus hatte unheimliche Macht. Er hat Wohlstand gebracht und hat so seine Friedenspolitik stabilisiert. Aber dieser Wohlstand, der musste gesichert werden auf eine Art und Weise, die natürlich für viele Menschen nichts Gutes bedeutet hat. Ja? Ein krasser Weg, den dieser Kaiser Augustus gewählt hat, war eine mächtige Tat, wahrscheinlich die krasseste Tat, die damals jemand angekurbelt hat, und nämlich, dass sich das ganze Reich in Steuerlisten einschreiben sollte. Müsst ihr euch mal vorstellen, was das bedeutet hat. Da mussten Leute sich aufmachen und auch zum Beispiel in ihre Vaterstadt gehen, um auch dortigen Besitz angeben zu können. Man musste sich nackt machen vor dem römischen Finanzamt. Und so hatte Kaiser Augustus den Zugriff, noch mehr Geld zu generieren. Und das wurde natürlich für den Frieden des Römischen Reiches genutzt. Und die Menschen in den Provinzen des Römischen Reiches hatten davon gar nichts. Das war eine Katastrophe für viele Menschen. Ja, als diese Steuerpolitik eingeführt wurde von Augustus, hat sich auch im Zuge dessen der Widerstand der Zeloten gebildet. Weil die Zeloten haben sich gesagt, wir sind noch nicht bescheuert. Ja, machen wir nicht mit. Wir haben das nicht, das Geld. Wir sind arme Schlucker jetzt schon. Jetzt sollen wir noch mehr Geld geben. Ja. Also diese Steuerpolitik, diese Finanzpolitik war unheimlich krass, bedeutete aber sehr viel Negatives für andere Menschen. Augustus brachte also Heil und Rettung für die Oberschicht des Römischen Reiches. Für viele war das aber echt eine schlechte Nachricht, eine Katastrophe. Ja, eine der monumentalsten Taten des mächtigsten Mannes der Welt bestand darin, dass bestimmte Menschen Freude haben können auf Kosten der Machtlosen. Jetzt kommen wir mal zum Augustus entgegenliegenden Pol in diesem Text. Zu Jesus. Er wird in eine relativ durchschnittliche jüdische Familie geboren, die unter dem Zwang von Augustus leiden musste. Ja, die Geburt von Jesus hat sich im Kontext der Härte dieser Welt ereignet. Jesus kommt in eine Welt, die alles andere als heimelig, romantisch und kitschig ist. Jesus kommt in eine Welt, in der knallharte Politik dazu geführte, dass ein Haufen Menschen eine echt nicht so schöne Zeit hatten, damit es anderen besser gehen kann. Die Wanderung von Josef und Maria, auf die man sich ja so gerne bezieht, oh, die mussten da runterlaufen und so nach Bethlehem und so, das war sicherlich auch nicht schön, aber vor allem war nicht schön, dass sie dadurch echt viel Besitz verlieren würden, durch diese Eintragung in die Steuerliste. Das war wirklich eine Belastung für die Familie und auch für die ganze Sippe von Josef, weil der Kaiser meinte, ja, mein Volk muss Frieden bekommen. Ja, das ist heute vielleicht so ein bisschen so, du bist da so ausgeliefert den Mächtigen der Welt oder den Umständen der Welt. Stell dir vor, du bist, was weiß ich, ein Bauer in Kenia. Du bestellst seit Jahrzehnten dein Feld und plötzlich fällt die Ernte aus, weil das Klima einfach nicht mehr mitspielt, weil irgendwie Menschen einen bestimmten Lebensstil verfolgen, der einfach irgendwie dafür sorgt, dass mein Feld einfach nicht mehr wächst, weil der Regen fehlt, weil die Sonne übelst heiß wird. Du bist irgendwie ausgeliefert, kannst nichts machen. Ja, oder du bist vielleicht ein Typ, der gar kein Haus mehr hat, weil es einfach zerbombt wurde. Du bist da völlig hilflos, musst da irgendwie irgendwo hinfliehen vielleicht und dir irgendwo ein Zelt suchen. Also stell dir mal vor, du bist dem ausgeliefert und da irgendwo fühlst du dich völlig fremdbestimmt und musst da irgendwas durchmachen. Ja, oder irgendwelche Politiker entscheiden Dinge und plötzlich verändert sich irgendwas total krass in deinem Finanzhaushalt oder irgendwas. Das ist das hässliche Gesicht des Wohlstands und der Machterlöhren mancher. Er wird meistens auf dem Rücken anderer ausgetragen. Und Jesus kommt genau als Gegenpol zu Augustus auf die Welt und er bringt nicht Zwang. Er bringt nicht Privilegien für bestimmte Menschen und Ausnutzung mit sich. Nein, Jesus bringt das, was der Engel den einfachen, ganz einfachen Menschen auf dem Feld, den Hirten, zugesagt hat durch den Engel. Dort steht: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Also eine der monumentalsten Taten des mächtigsten Mannes der Welt bestand darin, dass bestimmte Menschen Freude haben können auf Kosten der Machtlosen. Aber eine der monumentalsten Taten unseres Gottes besteht darin, dass er einen Teil von sich hergibt, völlig machtlos wurde und somit allen Menschen eine Freude machen will auf Kosten von sich selbst. Und deswegen ist der Vers 11, der 14. und mittige Textbaustein des Textes der Höhepunkt der Geburtsgeschichte. Ja, denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus der Herr in Davids Stadt. Hier bekommt Jesus drei Titel: Retter, Christus und Herr. Die Titel haben auch Bezüge ins Alte Testament, vor allem Christus, aber vor allem die Titel Retter, Salvator, Soter und Herr, Dominus Imperator Kyrios. Das sind Titel, die eigentlich Augustus damals hatte. Und wir sehen irgendwie, nicht Augustus mit seiner politischen Macht ist der eigentliche Retter, auf den wir hoffen sollten. Er ist nicht der Herr, sondern dieses kleine Baby Jesus, der Christus, der Messias der Juden aus der Stadt Davids. Der ist der Retter und Herr für die ganze Welt. Und diesen Höhepunkt des Textes, in diesem Höhepunkt werden Augustus seine Titel weggenommen. Jesus läuft ihm hier den Rang ab. Und das ist eine Aussage, die damals getroffen werden sollte in dieser Textstruktur. Ja. Und dort steckt irgendwie auch so diese Botschaft drinnen: Nicht von den Herrschern dieser Welt sollten wir erwarten, dass sich alles zum Guten hinwendet. Ja. Nicht von den Herrschern dieser Welt sollten wir erwarten, dass für alle Menschen sich das Ziel zum Guten wendet. Alle Hoffnung unserer Welt darf sich nicht gänzlich auf menschliche Macht stützen. Diese Geburtsgeschichte ist keine Betüttelung unserer Gemütlichkeitsbedürfnisse, sondern eine göttliche Antwort auf das Unrecht dieser Welt. Ja, Maria und Josef, das wären heute vielleicht ein Paar gewesen, die in irgendeinem Flüchtlingscamp, in irgendeinem Zelt hocken, was voller Schnee bedeckt ist, wo alles kalt ist, weil die Mächtigen der Welt meinen, ihr Reich ausbauen zu müssen. Maria und Josef, das wären vielleicht chinesische Fabrikarbeiter gewesen, die 6 Tage die Woche 12 Stunden arbeiten, damit in Europa die Menschen jedes Jahr ein neues Handy zu Weihnachten geschenkt bekommen können. Ja? Das wären Menschen, die irgendwie Opfer des Machtsystems der Welt sind, so wie damals eben bei Augustus. Und Jesus kommt jetzt aber hier rein und ändert das Ganze. Er ist der Gamechanger. Er kommt in die Ungerechtigkeit und will die Menschen von ihren Sünden befreien. Das ist ja der Grund für dieses ganze Zeug, diese ganzen blöden Verhältnisse. Indem er uns liebt, indem er uns vergibt, bringt er uns Heil und Freude, indem er unsere Beziehung zu Gott klärt und Frieden mit Gott bringt, will er uns von unserem Egoismus befreien. Und er kommt auf die Welt als kleines Baby und paradoxerweise liegt genau in diesem Baby die Hoffnung auf ein Leben, was besser ist, als jeder Kaiser versprechen kann und was irgendeine Politik bewirken kann. Wenn Jesus hier also einem Kaiser den Rang abläuft, bekommt Gottes Menschwerdung aber auch eine politische, weltliche Dimension auf irgendeine Weise. Natürlich hat Jesus vor allem erstmal Frieden mit Gott bringen wollen. Ja, mehr als politischen Frieden, viel mehr als politischen Frieden. Aber dieser Frieden, den Jesus uns bringt, den er uns mit Gott schenken möchte, das ist ja nicht nur so ein innerer Seelenfrieden, wo wir uns still ins Fäustchen lachen können, dass wir das jetzt gefunden haben. Nee, dieser Frieden, der hat auch eine Dimension, die unsere ganze Welt angeht. Gott hat durch Jesus nicht nur unsere Sünden vergeben, sondern er hat die ganze Welt mit sich versöhnt, so heißt es in 2. Korinther 5, Kapitel 18. Ja, und er will der ganzen Welt sich als Retter und Herr zeigen und ihnen ihr Heil bringen. Ja. Gottes Heil ist nicht nur innerer Seelenfrieden mit Gott, Gottes Heil ist eine kosmische Angelegenheit, die unsere gesamte Welt angeht. Ja, und das tut Jesus, indem er machtlos und uneigennützig in unsere Sphäre eintritt. Und dieser Jesus ist es, von dem wir glauben, dass er für uns gekommen ist, um zu leben, zu sterben, um aufzuerstehen. Und wir hoffen, dass er wiederkommt und dass er dieser Welt ein neues Gesicht verleiht, dass er sein Reich hier aufrichten wird und seine Friedenspolitik hier etablieren wird. Ja, wo dann Gerechtigkeit herrscht, wo Friede herrscht, wo Freude im Heiligen Geist herrscht. Und Jesus wird diese Friedenspolitik hier auf der Erde etablieren. Zu diesem Reich dürfen wir uns alle eingeladen fühlen, so wie die Hirten. Und Gott bringt uns nicht wie Augustus durch einen Erlass, ein Gebot, einen Zwang dazu, zu ihm zu kommen. Nein, er will uns wirklich diese Freude für alle Menschen zusagen. Und das soll uns locken, das soll uns motivieren. Er will uns Freude und Frieden schenken. Rudolf Pesch, der Theologe, der diese Textstruktur erforscht hat, der hat in seinem Buch auf Seite 82 geschrieben: Jesus als Friedensfürsten zu akzeptieren, heißt anzunehmen, dass der wahre, freilich nicht bloß ein innerlicher, sondern auch der wahre soziale und politische Friede, nicht von den politischen Möglichkeiten und Unmöglichkeiten des Machers Mensch abhängt. Es heißt akzeptieren, dass der Mensch sich im Vertrauen auf Gottes Handeln ohne jegliche Rivalität in der Gemeinde Jesu vergesellschaften kann und in ihr der Welt einen Ort des Friedens anbieten darf. In der Gemeinde dürfen wir der Welt einen Ort des Friedens anbieten. Weil der Friede Gottes, den er uns schenkt, nicht nur bei uns bleiben darf. Und ich finde, da steckt auch Hoffnung für die Gemeinde drin. Ey, Gott kommt als Mensch in diese Welt, schenkt uns Hoffnung, schenkt uns Freude, schenkt uns Frieden. Und damit geht einher eine Bestimmung für uns. Eine Bestimmung für uns Gläubige, dass wir die Hoffnung haben, hey, wir haben was weiterzugeben. Wir haben einen Ort des Friedens anzubieten. Natürlich auch ein Ort, wo Menschen Gott kennenlernen und dort Frieden mit Gott finden. Aber auch ein Ort, wo sie Wärme empfinden, wo sie Shalom spüren, wo sie Frieden erfahren können. Und dieser Auftrag, wenn wir uns auf den wieder besinnen können, hey, wir haben den Friedensfürst als Herrn und wir wollen den Menschen mehr geben, als was politischer Frieden bedeuten kann, kann uns auch Hoffnung geben. Und dieser Friede, den Jesus in die Welt gebracht hat, der will uns auch zum Handeln motivieren. Ich komme jetzt also zum Schluss und ich will euch noch ein bisschen Impulse mitgeben, worüber ihr vielleicht nachdenken könnt, wie ihr diese Geburtsgeschichte, diese Struktur der Geburtsgeschichte auf euch praktisch werden lassen könnt. Zum einen möchte ich ein bisschen die Gott-Du-Ebene anschauen, ja. Also wenn du diesen Frieden mit Gott noch nicht hast, wenn du merkst, oh, ich habe irgendwie diese Rettung, dieses Heil oder diese Freude mit Gott noch gar nicht für mich ergreifen können, dann möchte ich einfach ermutigen, geh doch mal zu Jesus hin. Das kann man machen, indem man mit ihm spricht. Frag ihn doch mal, hey Jesus, du bist damals irgendwie als Baby gekommen, stimmt das wirklich alles und so, kann ich da wirklich mich drauf verlassen? Frag doch einfach mal diesen Gott, ob er dir diesen Frieden schenkt. Und überleg doch mal, wie kannst du vielleicht dazu beitragen, falls du diesen Frieden mit Gott schon hast, wie können andere Menschen diesen Frieden erleben? Durch meine Ausstrahlung, durch mein Wesen, durch mein Sein, aber auch durch mein Sprechen, durch mein Reden. Der zweite Schritt soll so ein bisschen die Beziehungsebene anschauen. Überleg dir mal, wie kannst du jemand sein, der diesen Frieden ganz persönlich, ganz privat praktisch werden lässt? Durch ein bestimmtes Verhalten mit Menschen, durch Versöhnlichkeit, durch wohlwollende Einschätzung von Situationen, durch Verständnis für andere Menschen. Wie kannst du auch auf Menschen einen positiven Eindruck hinterlassen, indem du einfach ein entspannter Mensch einfach bist, der nicht überall Probleme sieht, der irgendwie friedlich ist, der eine friedliche Ausstrahlung mit sich bringt? Ich bin da auch manchmal herausgefordert, zum Beispiel ich spiele immer freitags Fußball, da gibt es manchmal so ein bisschen Körpereinsatz und Rangelei und da wird man auch mal kurz laut und dann gibt es immer irgendwelche, habe ich mir überlegt, Matthias, wie kannst du in solchen Situationen Frieden ausstrahlen? Ja? Wie kannst du das schaffen? Jesus, helf mir dazu, ja? Dass man so mit diesem Ansatz durchs Leben geht, wo gibt es Momente in meinem Leben, wo ich diesen kosmischen Frieden Christus in meinem Kleinen gar nicht widerspiegel? Und dann möchte ich noch die nächste Ebene anschauen, die politische Ebene. Es ist ja so, dass wir auf Gott hoffen, dass er wiederkommen wird, dass Jesus wiederkommen wird und Gerechtigkeit herstellen wird, dass er Frieden herstellen wird. Und die Logik im Neuen Testament ist ja, naja, wenn Gott das mal machen wird, dann fangen wir doch jetzt schon mal an. Ja? Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Ja? Dann fangen wir doch jetzt schon mal an, in diese Richtung zu denken. Okay, Gott will ultimativen Frieden schaffen, auch nur er kann das letztendlich tun, aber wir können doch schon mal anfangen. Klar, werden wir es nicht ganz schaffen, aber lass doch schon mal in die Richtung denken, lass doch schon mal in diese Richtung leben. Wir leben ja in einer Welt, in der Ungerechtigkeit herrscht und viele Augustus-Typen regieren, wird ja irgendwie immer mehr, kann man ganz viele Namen nennen, aber ihr kennt die Nachrichten ja genauso gut wie ich. Ja? Und von diesen Augustus-Typen, die da herrschen und Machtsysteme etablieren, von denen wir zugegebenermaßen oft auch irgendwie profitieren, ja, aber wir wollen uns nicht in dieses System so ganz mit reingeben. Klar, müssen wir auch irgendwie in dieser Welt leben, aber wir haben ja auch eine andere Perspektive. Ja? Die Hoffnung auf Gottes vollendete Rettung darf uns heute schon beflügeln und uns zu Menschen machen, die wie Jesus keinen Wert auf Macht, auf Wohlstand und auf Ansehen legen. Die Hoffnung des Reiches Gottes, die kann uns dazu bringen, irgendwie einen Lebensstil zu etablieren, der auch irgendwie gesellschaftlich, politisch, wie auch immer ihr das für euch anwenden wollt, greifbar wird. Ja. Gott wird diese Welt retten und wird dem Leid und Unrecht dieser Welt sein Friedensreich entgegensetzen. Und überleg dir vielleicht, wie du längerfristig einen Lebensstil etablieren kannst, der dieses rettende Handeln Gottes jetzt schon in unserer Welt ausdrücken kann. Das ist eine spannende Herausforderung. Da gibt es auch viele Sackgassen und viele Schnellschüsse, ist mir klar. Aber es gibt auch tatsächlich viele offene Wege, wie wir in unserem Verhalten, in unserem Konsumverhalten, in unserem generell, wie wir leben, wie wir auch, was weiß ich, wie wir uns engagieren politisch, wie wir einen Einfluss nehmen können. Ja, das ist eine Herausforderung, ist mir bewusst. Aber ich glaube auch eine, die Spaß machen kann, wo man mit Jesus gemeinsam reingehen kann und sagen kann, hey Jesus, du bist der Friedensfürst. Wie kann ich leben, dass Friede auch für manche Menschen vielleicht greifbarer wird in dieser Welt? Genau. Denn in der Geburtsgeschichte sehen wir einen Retter, der uns begegnet und der seinen Frieden nicht auf Kosten anderer aufbaut. Genau. Ich komme zum Schluss und will gerne beten. Jesus, ich danke dir einfach, dass du nicht wie Augustus auf die Welt gekommen bist, in großen Tamtam, mit vielen krassen Entscheidungen, die die ganze Welt in Bewegung gesetzt haben. Ich danke dir, Jesus, dass du ganz still und leise, unscheinbar gekommen bist und ja, uns wahren Frieden gebracht hast. Ich denke, dass wir das ergreifen können, ganz persönlich für uns neu, und dass wir auch ergreifen können, was das für uns konkret bedeuten kann. Danke, Jesus, dass du uns liebst, dass du unser Herr und Retter bist, dass du der Christus bist. Dafür wollen wir dich anbeten. Amen.